Hallo und herzlich willkommen. Das zweite Mal haben wir uns ja vors Mikrofon gesetzt, um für euch eine gemeinsame Podcast-Folge-Interview mit Chris Debski aufzunehmen. Ihr kennt ihn bereits aus den vorangegangenen Episoden und hier präsentieren wir euch den zweiten Teil über das Thema Ablasshandel Pferdetherapie. Reicht es, als ein Pferd behandeln zu lassen, oder kann der Besitzer noch was dazu tun? Muss er was ändern? Was haben wir für einen Blick auf dieses Thema? Hört gerne rein. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid in der zweiten Folge zu diesem Thema. Ja, erneut hallo und ganz schnell zurück und wieder im Thema. Und da ich davon ausgehe, dass ihr alle, bevor ihr in diese Episode reinhört, auch die erste Episode vorwegschaltet, was naturgemäß Sinn machen würde, werden wir uns jetzt weitere Vorreden sparen und einfach direkt an das Thema von gerade anknüpfen. Trotzdem nochmal herzlich willkommen, Chris. Schön, dass du noch immer mit mir hier sitzt und wir das Thema vertiefen, ausschweifen lassen und immer weiter neue Ideen entwickeln, die alle in dieses Thema Ablasshandel. Wenn der Therapeut kommt, reicht es, den Therapeuten zu bezahlen und zu hoffen, alles wird gut, auch wenn ich nichts ändere? Oder gibt es da ein paar Punkte, die zu bedenken sind? Und wir haben ja im ersten Teil schon sehr viel ausgeführt und sind hier und da auch ein bisschen in Seitengassen verschwunden und haben uns jetzt nochmal wieder daraus hervorgeholt, ja, um da vielleicht nochmal zum Thema zu kommen, was wir vielleicht von der Welt da draußen erwarten, wenn wir ein Pferd behandeln, erwarten können und was auch die Pferdewelt von uns als Therapeuten erwarten darf und kann und da vielleicht einfach ein bisschen mehr Klarheit zu bringen oder auch das zu üben, direkt zu kommunizieren. Wo sind die Grenzen unserer Behandlungen und wo fängt eigentlich nach der Behandlung der wirklich große Prozess erst an? Und wir hatten da ja schon das Thema fehlerhaftes Training, jeder falsche Schritt bedeutet letztlich auch wieder einen Schritt rückwärts in unserer Therapie. Es nutzt uns nichts, wenn wir dem Pferd helfen, Tore zu öffnen, wie du das vorher so schön formuliert hattest. Wir machen die Tür auf und dann muss aber auch da durchgegangen werden. Dass wir versuchen können zu etablieren oder dieses Tor zumindest schon mal einen Spalt breit aufzuschubsen. Je nachdem, was für ein Patient wir vor uns haben, gelingt das ja manchmal wirklich nur ein Spalt. Und auch da mache ich mich immer wieder dafür stark, die Menschheit davor zu bewahren und vor allen Dingen auch gute Therapeuten davor zu bewahren, diesem Film diesem Film zu erliegen, dass eine Behandlung reicht und dann sind im Prinzip alle Lebensprobleme gelöst. Ich höre auch direkt als Mensch auf zu rauchen, wenn ich mich osteopathisch habe behandeln lassen. Meine Ehe wird besser verlaufen. Ich werde nie wieder krumm vorm Bürostuhl sitzen und Schmerzen darf ich ja sowieso nicht mehr haben, weil ich habe eine einzige Behandlung investiert. Vielleicht kurz dazu. Das ist was mir auf der letzten Fortbildung, bei der ich mich fortgebildet habe und nicht referiert habe, sondern einfach Zuhörerin war, tatsächlich fast einmal so richtig auf die Nerven gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das mache ich gar nicht so negativ, sondern es hat mich richtig betroffen, dass auch in einem Kurs von sehr fortgebildeten, sehr weit fortgeschrittenen osteopathischen Menschen, dieses so, ja, aber wenn die da waren und das ist nicht besser geworden, dann haben die das nicht richtig gemacht, die Therapeuten. Und ich habe gedacht, oha, das ist ein großes Ding und ein großer Satz für ein nicht doch, also oder ein auch für mich nicht zeigbares Ausmaß von Leben und Leben zu überblicken.
Ja, ich glaube, das ist ja auch die Erwartungshaltung vieler Fortbildungen. Mit der nächsten Fortbildung bekomme ich ein Werkzeug in die Hand, was alles löst.
Genau, so ist
es. Und dir wird etwas verkauft als Therapeut, wo du sagst, hey, das ist jetzt eigentlich so der Missing Link. Oder du kaufst ein Gerät. Es gibt ja auch, gerade im Pferdedeckenhandel gibt es ja auch so einen Ablasshandel, wo ich dann 3.500 Euro ausgebe oder mittlerweile noch mehr. Und alles wird gut, weil ich diese Decke gekauft habe. Und ich vermiete sie auch noch weiter, damit ich das Geld wieder reinbekomme. Und andere können auch noch Ablasshandel halt eben haben. Alles ist immer gut, solange es mich weiter an eine neue Tür bringt, auf einen neuen Weg bringt, der irgendwie nach vorne blickt, der in Richtung Gesundheit, Wohlbefinden des Pferdes führt. Und es geht dabei erstmal nicht um mich. Ich muss mich zurücknehmen, wenn das Pferd nicht gesund ist. Ich darf mich auch gerne wieder mit einbringen, mit meinen Wünschen, wenn es dem Pferd besser geht. Mhm. Aber erstmal muss ich halt eben schauen, in welche Richtung geht das. Um jetzt zurückzukommen zu dieser Geschichte, ja, warum habe ich eigentlich mal irgendwann eine Physiotherapieausbildung gemacht? Weil ich halt nämlich auch meinen Pferden weiterhelfen wollte. Es ging gar nicht um die anderen, es ging um meine Pferde. Ne? Um unsere Pferde, denen wollte ich helfen. Und ich konnte denen auch helfen. Ich habe denen über viele Jahre hinweg den ein oder anderen Tierarzt, tierärztlichen Besuch oder im Nachhinein halt eben weiterhelfen können. Hab ihnen den Besuch erspart oder halt selber für den Geldbeutel gespart. Zumindest akut. Indem ich etwas machen konnte. Aber mir war relativ schnell klar, dass ich mich desillusionieren muss, dass ich alles heilen kann. Nur weil ich jetzt einen Schein in der Tasche habe, weil ich einen Kurs, eine Fortbildung gemacht habe und weil ich Hand ans Pferd gelegt habe. Zum einen, weil es leider doch nicht funktioniert hat, weil an den eigenen Pferden muss man leider relativ schnell dann merken, das, was ich vielleicht bei jemand anders draußen gemacht hätte und mit einem guten Gefühl weggefahren bin, funktioniert ja zu Hause anscheinend auch nicht unbedingt. Ich kann den Pferden helfen, ich kann sie in eine bessere Richtung bringen, aber irgendwie muss ich dann doch halt eben auch meine eigenen Ideen ändern und muss mal das ein oder andere halt eben auch auf den Prüfstand stellen. Und so ist es da eben auch. Wer glaubt wirklich, dass er Pferde so weit heilen kann in einer oder sogar zwei oder drei Sessions, der wird absolut auf dem Holzweg sein. Das muss man ganz klar sagen. Wir müssen in diesem Netzwerk arbeiten. Wir brauchen den Pferdebesitzer, wir brauchen den Reiter, wir brauchen Therapeuten, wir brauchen Hufpfleger, wir brauchen Tierärzte, die alle da irgendwo in die richtige Richtung gehen oder zumindest die Puzzlesteine so schön zusammensetzen. Und ein ganz wichtiges Thema haben wir bisher nur immer angerissen. Du hast dann aber schon als einen möglichen Tatverdächtigen ausgemacht, beziehungsweise halt, wir kommen immer wieder an den Punkt, wo wir leider ein sündhaft teures Gerät am Pferd aussortieren müssen oder zumindest anmahnen müssen, der Sattel.
Total. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir den Sattel als großes Thema aufmachen, was so die Therapeutenlast da auch nochmal unheimlich schürt, ist tatsächlich dieser, ich nenne es jetzt einfach auch mal etwas frech, Aberglaube, dass wir jemand anderen heilen können. Trotz aller Bemühungen und Fortbildungen bleibt es ja auch so, wenn wir rausfahren und ein Pferd behandeln, heilt es sich selbst, weil wir Türe aufmachen, weil wir dafür da sind, als Werkzeuge die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Mich entspannt das ungemein, weil ich einfach diesen Druck und diese Last, jemand anders heilen zu müssen, ihm vielleicht noch von meiner Energie abzugeben, die ich im Zweifel ja für meine eigenen Dysfunktionen und Läsionen brauche, abzugeben. Und wenn ich mir nur ganz, ganz doll anstrenge, wird der andere wieder heile. Das funktioniert ja nicht so. Das hat ja schon Still so erkannt, dass wir lediglich Werkzeuge sind, die jemandem anderen den Zugriff auf seine Selbstheilungskräfte wieder ermöglichen. Das ist so diese Tür, die du vorhin beschrieben hast für mich. Und die bedeutet aber auch, dass es dann Dinge gibt wie, und jetzt kommen wir wieder zum Sattel, ein Sattel, der diese Tür katapultmäßig wieder zuknallt, die in dem Pferd eröffneten, dem Pferd innewohnenden, gehörenden Selbstheilungskräfte, die wir angeregt, angestoßen, wiedergefunden haben und die wir versucht haben, in Fluss zu bringen, die dann mit einer einzigen nächsten Benutzung des Sattels im Prinzip wirklich zugedonnert wird. Und damit, ja, willkommen im Thema Sattel. Für den, ja, gibt es da auch Ablassbriefe und Ablasshandel beim Thema Sattel schon irgendwie, oder?
Fall.
Je teurer, also, desto besser das Reiterlebnis.
Ja, nicht unbedingt. Also es kommt, gibt da natürlich auch Marketing-Themen an der Stelle.
Oh ja,
wir haben ein großes Problem im Bereich Sattel. Wir haben das auch mal in einer Sprechstunde, fragt die Krischkes, mehrfach ausgeschlachtet, aber schon mal näher betrachtet. Da haben wir auch einen Sattlermeister mit dabei gehabt und ich kenne mittlerweile auch viele gute Sattler, mit denen ich auch zusammenarbeite, die ich dann halt eben auch die ein oder andere Frage auch stellen kann. Und wenn man sich die Ausbildung der meisten Sattler in Deutschland anschaut, dann ist der Aufbau einer solchen Ausbildung so ausgelegt, dass mein Meisterstück eine Trense sein kann. Ich lerne, dass ich halt Sofas bearbeiten kann. Ich lerne Autos oder Boote mit Leder zu beziehen. Leder zu verarbeiten, ein Werkstück Leder halt eben entsprechend kennenzulernen, zu bearbeiten, nutzbar zu machen etc. Und der geringste Teil, bis hin zu verschwinden gar nicht, hat mit der Anatomie und funktionalen Bewegung, Biomechanik etc. des Pferdes zu tun. Wenn überhaupt, dann passiert das über den zweiten Bildungsweg, dass die Leute also sich dann fortbilden. Und wie bei uns Therapeuten auch, wo geht man dann hin? Man geht dorthin, wo das Gros der Reiterei stattfindet. Man geht in den Sportbereich. Das heißt, man bildet sich dort fort, wo halt die, nennen wir es, übliche, aktuell gängige Reitidee, Umsetzung von Reitideen stattfindet. Man bildet sich also bei der Landesreit- und Fahrschule, bei dem örtlichen Reitverein etc., bei bekannten Trainern bildet man sich fort und nimmt dort das mit, was diese Leute zeigen, erzählen, man schaut sich den Sport an und man schaut natürlich auch darauf, wer sind meine Kunden, wie sind die unterwegs, was stellen die für Ansprüche und entsprechend kann ich dann beraten. Und ja, das ist das gleiche Problem für viele Therapeuten auch. Wenn die halt dort in diesem Bereich sich fortbilden, dann kriegt man auch bestimmte Bilder in den Kopf, wie Pferde geritten werden sollen anscheinend. Bis aufs höchste Niveau und dieser Einheitsbrei, der da zustande kommt, der eher nicht unbedingt der Gesundheit zuträglich ist, der macht dann das aus, wie ich halt dann eben vielleicht Sättel verkaufe, Sättel baue, Sättel anpasse. Und dazu kommt natürlich auch noch der Kunde, der teilweise eher halt eben, wie in vielen anderen Bereichen auch, dem Marketing aufsässig ist. Oder dem Hörensagen. Das heißt also, dass das Sattelmodell, was ich heute habe, ist das Sattelmodell von gestern und das nächste Sattelmodell, sprich Ablasshandel, wird das bessere sein, mit dem mein Pferd dann gesünder wird. Ja, und den Zahn müssen wir leider allen Leuten ziehen, egal welchen Sattel ich da drauf packe, wenn ein Pferd in einer schlechten Konstitution ist. Wenn ich das Pferd nun nicht behandeln lasse, wenn ich meine Reitidee nicht ändere, wenn ich das Pferd nicht erst wieder durch dieses Tor gesunde Bewegung führe, dazu bringe, gesund bewegt werden zu können, hilft kein Sattel dieser Welt, selbst wenn er hundertprozentig passt.
So.
Dazu kommt noch ein ganz großes Problem, was ich vielen Leuten sage, wenn ich dann einen Sattel aussortiere, der muss ja nicht unbedingt verkehrt sein, grundsätzlich, aber muss vielleicht angepasst werden, aufgepolstert werden, umgepolstert werden, was auch immer, dass ich dann sagen muss, das brauchst du morgen nicht machen, du brauchst morgen den Sattler nicht rufen. Warum? Ich so, weil dein Pferd aktuell gar nicht in der Lage ist, gut laufen zu können, bringe es erst in der Lage, das hat leider oft mit Absteigen zu tun und an der Hand bewegen zu tun. Und dann müssen wir vielleicht in 3 Monaten schauen, wie muss denn der Sattel aussehen, aber der muss zu dem Pferd in 3 Monaten passen, nicht zu dem Pferd heute. Das heißt also, selbst wenn ich jetzt vielleicht auch heute einen passenden Sattel hätte, kann sein, in 3 Monaten passt der nicht mehr, weil mein Pferd an anderen Stellen aufmuskeln wird, wo er vorher Kompensation gehabt hat, wo Atrophien waren, wo vielleicht aber auch Muskulatur war, die da so in dem Maße nicht hingehört, weil entsprechende Haltearbeit, Schutzfunktion durchgeführt worden ist, was weiß ich nicht alles. Und um zurückzukommen zu den Sattlern, viele sind halt leider nicht gut ausgebildet, bilden sich in den falschen Kreisen fort. Und das muss nicht unbedingt der Fehler sein, der aus dem besten, schlechten Wissen dieser Sattler kommt, sondern nicht. Einfach, das ist ein Stück weit halt eben die Verselbstständigung dieser Industrie. Und wenn ich jetzt auf eine Equitana fahre und sage, okay, die guten Sättel, die müssten ja reichhaltig sein, weil erstens ist das eine Riesenindustrie und zweitens können wir auf Jahrtausende mittlerweile von Reitgeschichte zurückgucken. Also wir wissen, wie lange es mittlerweile viele Sättel schon gibt und Sattelkonstruktionen gibt. Und wir müssten ja so viel fortgebildet haben mittlerweile über diese Zeit als Mensch, als Fachmann, Fachfrau, dass wir sagen können, eigentlich müssten wir die besten Sättel dieser Welt bauen können. Die Wahrheit ist, wir haben uns von nutzbaren Sätteln sehr weit weg entfernt. Weil viele Sattelkonstruktionen der Reitgeschichte haben sehr viel Sinn gemacht. Sie waren auf die Belastung dieser Art des Reitens ausgelegt und hatten sich bewährt. Und wir sind hingegangen zu ganz vielen Sattelmodellen mittlerweile, wo wir sagen, nein, das ist Belastung für das Pferd und sie hilft nicht, wirklich die Belastung des Reiters als Schutzfunktion dazwischen dem Pferd angedeihen zu lassen.
Ja, oder eine sichere Brücke zu bauen zwischen Reiter und Pferd eben auch in dem Maß. Und die eine Sache, die für mich da immer auch sehr dogmatisch oder mir immer wieder entgegenstößt, ist so diese Punkte, auf die bist du bestimmt auch schon getroffen, wie junge Pferde, die dann erstmal irgendeinen Sattel kriegen, weil sie sich den perfekten passenden, an Maß angefertigten Sattel erstmal verdienen müssen, weil der ändert sich ja noch so wahnsinnig in seinem Werdegang. Er muss sich ja erstmal entwickeln und in den perfekten Sattel hineinwachsen. Das ist auf jeden Fall, also es ist fast schmerzhafter als eine Zahnwurzelentzündung aus osteopathischer Perspektive oder physiotherapeutischer, ganz sicherlich, wo wir sagen müssen, naja, wenn sich so ein Sattel sowas von, wie wir das häufig sehen, das ist ja eins der Themen, die mich zutiefst beeindruckt und da wären wir ja bei dem Faszienthema, was du angesprochen hattest, wie so ein Sattel nach nur einer Stunde pro Tag so Abdrücke in den Geweben hinterlassen kann, nachhaltig und in manchen Fällen unwiderruflich, sich ein Stanzen brennen oder einprägen kann in die Gewebe, dann vor diesem Hintergrund ist es sehr weise, sehr wohl zu dosieren. Wie viel Sattel, wie viel lange, wie oft die Woche und wenn er nicht passt, ob überhaupt auf ein junges Pferd gelegt werden sollte. Wenn wir eine Perfektion, die es in meinen Augen selten gibt, aber wenn wir das Bestmöglichste im Turnierviereck oder irgendwo anders oder ein langes Pferdealter oder so als Ziel nehmen und dafür den Sattel mit ins Boot holen. Und das ist schon mal ein ganz kapitaler Fehler Nummer eins, das Pferd sich den Sattel verdienen zu lassen. Das ist so ein Klassiker, der mir doch wiederholt entgegengeprallt ist. Und der andere ganz fürchterliche, meiner Meinung nach fehlerhafte Grundsatz ist der, das ist mir selber mal so begegnet, in Zusammenarbeit mit einem Sattelbetrieb, der mich beraten sollte bei meinem Pferd, 15 Jahre alt, war eine Zeit nicht geritten worden, hatte so ein bisschen Badewannenrücken, aber nichts großartig Auffälliges und ich brauchte einen Sattel und dann haben die gesagt, da kannst du den und den nehmen und das passt dann auch, der wird sich ja eh nicht mehr verändern, mit 15, da tut sich nichts mehr. In Folge habe ich diesen Sattel nach einem halben Jahr nicht mehr benutzen können, weil sich dieses Pferd sehr wohl, sehr viel, sehr drastisch verändert hat und dieser Sattel ab dann ein Schmuckstück auf dem Balken blieb. Und da dieses Dogma loszuwerden, also auch da nochmal für euch als Zuhörer, Alter spielt für Veränderung allenfalls die Rolle des Zeitfaktors. Vielleicht reicht ein Pferdeleben nicht mehr aus, um die Ursprünglichkeit zurückzukriegen. Vielleicht ist das auch manchmal gar nicht mehr möglich. Aber dass sich ein Pferd mit 15, 20 oder 25 Jahren nicht mehr verändern kann, auch nicht im positiven Sinne, ist ein totaler Denkfehler und auch sehr eingebildet herausposaunt. Denn solange wir leben, ändern sich unsere Zellen und sicherlich tun sie das im Alter schleichender als im Kindergarten, sowohl beim Pferd als auch beim Mensch. Aber solange wir leben, können wir die Hoffnung haben, dass wir immer noch kleine Schritte positiv verändern können. Und dementsprechend können wir auch nicht einfach hinnehmen, dass erzählt oder auch gesagt oder eben auch einfach sich abgefunden wird, dass einem 20- oder 15-jährigen Pferd der Sattel nicht mehr so perfekt gemacht werden muss, weil der ändert sich ja eh nicht mehr. Und nicht doch nochmal vielleicht ein besseres und passenderes, physiologischeres Sattelmodell ins Haus kommt.
Genau. Es gibt kein Pferdealter, in dem das Pferd nicht verdient hat, einen passenden Sattel zu bekommen.
So sieht's aus. Es ist wohl ganz gut
dazu zu sagen. Und deshalb also auch an alle Therapeuten an der Stelle, ihr müsst den Mut haben, auch Leuten, die letzte Woche einen Maßsattel für 4.500 € oder mehr gekauft haben, sich haben bauen lassen, zu sagen, dieser Sattel passt leider nicht. Und ihr dürft auch keine Scheu davor haben, zu sagen, okay, dann gehen wir doch ins Gespräch, lassen wir den Sattler doch kommen. Es geht gar nicht unbedingt immer darum, zu sagen, hey, du hast keine Ahnung, aber vielleicht kannst du einen Tipp gebrauchen, was wir ändern können. Vielleicht können wir gemeinsam einen Weg finden, wie wir den Sattel ändern müssen. Ganz oft bin ich auch bei Leuten, die sagen, ich habe zwei Sättel. Ich habe hier einen Sattel, ich weiß, der passt nicht, ich habe einen zweiten, über den bin ich mir auch nicht sicher, dass der nicht passt. Weiß ich nicht, ob der passt. Und dann sage ich ganz oft, ja, wir müssten eigentlich aus beiden Sätteln einen machen, weil der eine macht dieses Problem und der andere macht dieses Problem. Wenn wir das aber jemandem erklären, beziehungsweise du suchst dir einen Sattel und lässt ihn da in diese Richtung anpassen, dass wir genau diese Problematik lösen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Klar haben wir auch mal mit Situationen zu tun, wo wir sagen können, okay, einen super hundertprozentig passenden Sattel kriegen wir für dieses Pferd nicht. Aber dann sind wir bei Komponenten, die wir gerade schon genannt haben. Erstmal ist die Frage, wenn ein Pferd halt so aussieht, macht es Sinn, es zu reiten? Oder sollten wir nicht vielleicht sagen, okay, es ist vielleicht tatsächlich kein Reitpferd, in Klammern mehr. Oder für ganz lange Zeit nicht. Oder es ist auf jeden Fall kein ich sitze lange drauf Pferd. Und gerade auch in der Rehabilitation muss man sagen, die Leute müssen den Mut haben zu sagen, okay, ich darf mich jetzt für 5 Minuten auf mein Pferd sitzen. Weil wir haben ein Problem, was viele ausklammern, die Muskulatur dort oben und im gesamten Körper braucht auch ein Stück weit den Stress eines Gewichtes von Reiter, um Muskulatur bilden zu können, einen Reiter tragen zu können. Ich kann gottverdammt leider auch nicht nur mit Bodenarbeit ein Pferd dazu bringen, so konstituiert zu sein, dass es richtig gut, problemlos einen Reiter tragen kann. Nein, ich brauche diesen Stress da oben, dass Gewicht reinkommt, dass da Gewichtsverlagerung reinkommt. Der Balanceverlust, selbst bei einem super am Boden ausgebildeten, super ausbalancierten Pferd, das richtig gute Bewegungsmuster zeigt, das vor Kraft strotzt, was vielleicht tatsächlich einem Kriegspferd gleichkommt, verliert seine natürliche Bewegungsmöglichkeit, wenn ich da oben ein Reitergewicht draufsetze. Und dazu kommt auch noch, ob ich nun einen Erfahrenen oder einen Unerfahrenen oder einen einfach nur, der sehr viel erfahren hat, da reinsetze, weil ich kann 30 Jahre im Sattel sitzen und trotzdem leider zugeben müssen, ich kann nicht gut reiten. Im Sinne absolut der Pferdegesundheit.
Ja.
Ja. Und diese Komponenten, die muss ich dann leider auch auf den Tisch bringen, in diesem leider nicht so netten Gespräch, wo ich sagen muss, du, dein Sattel passt nicht. Da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Du musst da nochmal jemanden kommen lassen oder diese Person nochmal kommen lassen. Aber was ich machen kann, ich kann mit dir erörtern, was wären meine Kritikpunkte. Ich will gar nicht unbedingt sagen, ich bin jetzt der ich habe mehr Know-how über den Sattel als ein Sattler. Gott bewahre, das sind Fachleute. Aber was ich denen zutraue, ist, im Gespräch miteinander zu einer guten Lösung im Sinne des Pferdes und des Reiters zu kommen und zu sagen, lass uns doch in eine auf Augenhöhe richtige, ich nehme meinen Kompetenzbereich, du nimmst deinen Kompetenzbereich und wir versuchen eine richtige Lösung zu finden und zu sagen, hey, was passt denn hier aus meiner Sicht nicht und was glaubst du, hast du denn da angepasst? Vielleicht hat er auch nur das gemacht, was ihm gesagt worden ist, was die Besitzerin, der Besitzer gesagt hat, hey, ich möchte den Sattel genau so haben oder wo es sich gut angefühlt hat oder wo das Pferd heute so gut unterwegs war.
Oder die Marke, die alle anderen haben.
Die alle anderen haben und eins haben wir dabei auch noch nicht gehabt, die Tür für die gesunde Bewegung, das Tor, das war ja zu, als der Sattel angepasst worden ist.
Oh, ne?
Das heißt also, ich habe eine Haltung gehabt und das mache ich sehr oft mit den Leuten, dass ich das Pferd halt eben vor Ort ihnen halt eben auch demonstriere, welche Pferdebewegungen haben wir eigentlich, wenn die Lendenwirbelsäule nach vorne unten gerichtet ist, wenn die Lendenwirbelsäule eher horizontal gerichtet ist. Also sprich, habe ich einen Senkrücken, habe ich keinen Senkrücken. Für welches Pferd sattel ich jetzt eigentlich gerade das den Rücken aufwölbt, in Anführungsstrichen, also wo der Widerriss zwischen den Schultern nach oben kommt, oder der, wo er unten ist. Dort, wo die Hinterhand mehr nach hinten rausschiebt oder die mehr Richtung Schwerpunkt tritt. Und zwar halt eben mehr in Richtung Tragkraft geht. Das Pferd, was die Hanken beugt oder nicht die Hanken beugt. Das Pferd, was eine Schulterbewegung zeigt oder keine Schulterbewegung zeigt. Das Pferd, was aufgrund des Sattels eine Schulterbewegung nicht mehr zeigt und mittlerweile so blockiert ist in den Schultern, dass es ja auch nicht mehr zeigen wird, wenn ich nicht dem Pferd die Möglichkeit zurückgebe, diese Schulterbewegung auszuführen. Wenn ich danach aber genauso wie wir Menschen auch nun diese Bewegungsmöglichkeit nicht ausnutze, dann wird auch nach wenigen Tagen diese Bewegungsmöglichkeit auch nicht mehr ausgenutzt, weil das Pferd diese ja nicht braucht. Das heißt also, wenn ich keine großrahmige Schulterbewegung habe, mit großen Amplituden in beide Richtungen, ja, warum sollte das Pferd das dann machen, wenn es zum Beispiel 20 Stunden in der Box steht oder 20 Stunden auf dem Paddock steht? Weil wir brauchen auch nicht erwarten, dass da großrahmige Bewegungen zustande kommen. Ja? Ein Pferd in der Natur muss dies nicht unbedingt haben, aber dadurch, dass es sich sehr vielfältig immer wieder bewegt, auch durch Herdendynamik. Mal muss ich mich schneller bewegen, mal muss ich mich weniger schnell bewegen, mal muss ich mal über Stock und Stein rüber, mal muss ich einen Hügel hoch, mal muss ich einen Hügel runter, werden halt endgradige Bewegungen abverlangt. Und das haben wir oft halt unter dem Sattel nicht oder der Sattel blockiert diese Bewegung. Und dann ist das Bewegungspotenzial dieses Pferdes, was ich jetzt gerade mit dem Maßsattel versehe, ein anderes als das, was in 3 Tagen auf einmal der Therapeut an Bewegungspotenzial ermöglicht und dann zeigt. Also ganz krasses Beispiel dabei ist jetzt zum Beispiel dem Pferd als Werkzeug den spanischen Schritt beizubringen. Mhm. Es gibt Pferde, die dann enorme Schulterbewegungen zeigen können, obwohl sie die unter dem Sattel eigentlich gar nicht zeigen. Je mehr ich den Pferden das dann beibringe und dann vielleicht auch unterm Sattel mal ein bisschen abverlange, umso mehr Schulterbewegungen kommen zustande. Wenn ich nur mal einen Sattel habe, der das nicht zulässt, dann wird das Pferd ohne Sattel eine andere Bewegung zeigen als mit Sattel. Und über die Zeit, wenn es sehr viel geritten wird, nicht mehr diese Schulterbewegungen zeigen können wie nach meiner Behandlung. Ja. Und das ist genau das, wo wir ansetzen müssen, dass wir diese endgradigen Bewegungen, das haben wir ja zum Beispiel auch in unserem Faszienkurs, in unserem Intensivkurs Faszienarbeit, Faszientraining gemacht, wo wir genau viele endgradige und abwechselnde Bewegungen reingebracht haben in die Pferde, die danach halt viel größere Potenziale hatten und auch ihre Haltungsmuster im Stand innerhalb kürzester Zeit von 4 bis 6 Wochen verändert haben.
Deutlich, ne?
Weil sie in der Zeit nicht geritten worden sind. Diese Pferde sehen 3 Wochen später genauso aus wie vorher, wenn ich dann dieses Training einstelle und nicht diese Ideen mitnehme in mein tägliches Reittraining oder eine Reitabfragung, nennen wir es mal lieber, weil vieles ist ja gar nicht Training, sondern ich nutze das Pferd ja eher, auch wenn ich vielfältig gute Dinge dem Pferd angedeihen lasse. Die Frage ist ja immer, was ist das Ziel von meinem Training? Mhm. Und das müssen wir dann mit diesen Leuten, den Pferdebesitzern halt eben als Therapeuten auch besprechen. Was ist eigentlich das Ziel? Wo wollen wir eigentlich hin?
Und ist das Ziel, gemeinsame Zeit gut zu verbringen, oder ist das Ziel ein Erfolg im Sinne einer Turnierleistung oder einer Lektion, die dann auch mit ins Repertoire genommen wird? Von vielen höre ich, ach, ich will eigentlich nur, dass mein Pferd möglichst alt und gesund wird. Das ist aber auch natürlich, ich glaube, dass denen auch und glaube das allen, dass sie das wollen. Gleichzeitig ist es aber auch so, wenn man sie dann dazu bringt, dass sie jetzt 6 Wochen nicht reiten, dann wollten sie doch eigentlich auch ein bisschen geritten haben, lieber reiten. So, aber gesund reiten, möchten ihr Pferd schon gesund reiten. Und da sind natürlich auch, da sind ja auch sehr lobenswerte Ziele, beziehungsweise möchte ich auch die anderen Ziele am Pferd, so sie denn ethisch vertretbar ablaufen, gar nicht bewerten müssen. Ich möchte nur, dass darüber aufgeklärt wird, so wie du das jetzt hier auch tust, dass die Wahrheit ganz oft in der Mitte liegt, was diese Prozesse betrifft, und es viele Wege gibt, die da nach Rom führen, nur dass wir nicht sagen können, wir rufen Therapeuten, hatten einen Berg von Problemen, und wenn der die nicht lösen konnte in einer Behandlung, ist der Therapeut schlecht.
Ja.
Weil dann diesen Ablasshandel können wir einfach nicht abschließen mit den Pferdebesitzern. Und was das Thema Sattel nochmal so betrifft, was mich da so sehr betrifft, ist, dass häufig beim Thema Sattel so ganz schnell auf der Stallgasse dieser Satz purzelt, nee, also das können wir so lassen, dieser Sattel sitzt perfekt. Oha, was ist denn eigentlich überhaupt auf dieser Welt perfekt? Wie definiere ich denn perfekt in diesem Moment? Perfekt, wenn das Pferd vor mir auf einer ebenen Stallgasse steht, ist ja im Gelände schon wieder ein anderes Perfekt. Perfekt, wenn ich oder meine Reitbeteiligung drauf sitze, perfekt mit welchem Sattelgurt, perfekt mit welcher Reitweise und perfekt wie viele Minuten pro Woche oder pro Tag wird dieser Sattel perfekt im Schritt oder sitzt der Sattel perfekt im Trab oder im Galopp? Was genau ist jetzt nochmal perfekt an diesem Sattel?
Genau.
Ich habe also ein wahnsinniges Problem mit diesem Perfektanspruch. Der Therapeut soll das Pferd perfekt behandeln, der Reiter soll perfekt sitzen und reiten, der Sattel soll auch perfekt dazwischen liegen. Dass ich eben denke, vielleicht können wir das sagen, individuell bestmöglich. Das ist ein Kompromiss, finde ich, mit dem ich gut klarkommen kann, der aber auch Raum gibt für Prozesse.
Für den Moment.
Und für den Moment.
Ja.
Ich bin morgen anders drauf als gestern, und wenn es gut gelaufen ist, Training auch Training war und nicht so eine Art Bewahrung oder Konservierung, wenn Genuss auch und Wellness auch Wellness war, dann wird es immer den Moment verändern und ich bin am nächsten Tag nicht dieselbe Person, ich steige einfach nicht zweimal in den gleichen Fluss. Sodass ich eben auch glaube, der Sattel sitzt perfekt und damit bin ich freigesprochen, meine Reitweise zu ändern und freigesprochen erneut, was an meinem Sitz zu tun, weil der Sattel sitzt eben perfekt. Und gleichzeitig auch mich tatsächlich, also ich bin ja nicht so ein forschender Mensch, aber ich mich oft frage, geht es denn biomechanisch? Kann ein Sattel in allen drei Gangarten, oh je, wenn es ein Gangpferd wäre, auch noch toll, kann da ein Sattel überhaupt in jeder Gangart perfekt sitzen? Müsste ich nicht dann für Schritten einen neuen Sattel, für Trappen einen neuen Sattel? Also ich habe schon fast Stress mit dieser Begrifflichkeit und würde mir einfach vollkommen wünschen, wir würden einfach sagen, in diesem Moment scheint mir dieser Sattel, dieses Pferd nicht zu stören und ihr könnt damit weiterarbeiten. Dann finde ich, wow, solche Sättel treffe ich überhaupt schon äußerst selten. Ja. Dass ich Sättel finde, die das Pferd nicht stören und den Reiter sein lassen, Hilfen vermitteln, eine Brücke bauen und nicht zu Folgeschäden führen. Dann würde ich sagen, in meiner Welt wäre das nicht Wort, was ich nicht gerne ausspreche, perfekt, ist doch alles dann erreicht. Aber selbst diesen Punkt treffe ich ja selten.
Ja, genau. Und der muss ja auch zu allen passen. Du hast gerade ein gutes Beispiel ja genannt. Also passt der zu mir als Reiter, passt der zu meiner Reitbeteiligung. Das ist ja schon, wenn es nicht deine Zwillingsschwester ist, schon ziemlich schwierig, wenn wir dann noch in verschiedene Größen und Gewichtsklassen gehen, ohne da jetzt jemanden anfeinden zu wollen. Aber es ist halt ein Unterschied, ob ich mit 60 Kilo oder mit 80 oder 90 oder 100 Kilo in den Sattel steige. Ich habe ein anderes Gewicht in diesem Sattel. Ist es dann ein Haflinger, der rund ist? Ist es ein Haflinger, der also eher mit viel Blut gezogen ist? Oder reden wir über ein Andalusier oder reden wir über ein rheinisches Kaltblut? Was reite ich da eigentlich? Und es hilft sehr, das auch mal zu analysieren. Womit ist eigentlich das Pferd rassentechnisch glücklich? Weil etwas, was unsere Vorfahren über Jahrhunderte hinweg gemacht haben, sie haben Pferde selektiert und zwar sehr, sehr drastisch und sehr, sehr krass. Absolut. Zum Teil. Alles das, was nicht genützt hat, kam entweder vor die Kutsche oder wurde gegessen. Um es ganz drastisch auszudrücken. Es wurde selektiert, es wurde ausgemerzt. Das heißt also, wir haben Pferderassen für einen einzigen Zweck sehr oft gebaut und haben gesagt über Jahrhunderte hinweg, ein Kaltblut soll das machen und ein Andalusier soll das machen. Die haben einen völlig unterschiedlichen Zweck. Heute reiten wir alles, was nicht schnell genug auf dem Baum ist. Und Pferde sind nun mal sehr selten auf dem Baum. Also sprich, wir reiten alles in allen Gangarten. Du hast gerade schon gesagt, dann kommt noch der Tölt dazu. Jedes Pferd hat für eine gewisse Disziplin in der Vergangenheit seinen Zweck gehabt. Und so ist es auch mit dem Equipment. Wenn ich mir nun eine bestimmte Rasse aussuche, dann sollte ich mir darüber Gedanken machen, wofür ist diese Rasse gezüchtet worden, selektiert worden, was sind diese Stärken und vielleicht daraus ableitend zu sagen, okay, was wäre eine Schwäche, wenn ich es nun disziplinfremd einsetze. Und so ist es auch mit dem Equipment. Gucke ich mir das Equipment an, eines, sagen wir mal, spanischen Rinderhirtens, dann habe ich einen entsprechenden Vaquero-Sattel, der über Jahrhunderte hinweg mit Strohfüllung etc. angepasst worden ist. Oder einen richtigen Western-Sattel, der also über 9, 10, 12 Stunden am Tag genutzt wird. Wenn ich mir den anschaue, auf einem entsprechenden Pferd, was in der Rinderarbeit eingesetzt wird, von Cowboys, ich meine jetzt nicht die, die einfach nur einen Hut aufsetzen und schicke Sporen haben, sondern die, die Rinderarbeit machen, die große Rinderherden entsprechend zusammentreiben, über viele Meilen hinweg durch die entsprechenden Gegenden bringen, dann ist das eine andere Art von Zweck, als wenn ich sage, okay, ich habe ein Pferd, was dazu gemacht ist, einen Flug zu ziehen, einen Brauereiwagen zu ziehen. Und das soll nicht abwertend klingen, sondern ganz im Gegenteil, das ist ein Fachidiot. So wie es auch bei Sportlern ist. Ja, ich habe das im Faszienkurs habe ich das mal angedeutet. Wenn ich trainiere 8 Stunden am Tag, 4 Stunden am Tag, wie auch immer, wenn ich Leistungssportler bin, dann macht es einen großen Unterschied, ob ich Bodybuilder bin und Muskeln aufbauen will, die schön sind und groß sind und entsprechend definiert sind, oder ob ich Schwimmer, Schwimmerin bin, wo Muskeln trotzdem zustande kommen, nicht weil ich das will, sondern weil sie einfach antrainiert werden, komischerweise, je nach Disziplin, halt eben habe ich Kreuzfinbergmann, den ich auch nicht, also es ist nun mal so, ich habe so eine V-Figur auf einmal, ja, breite Schultern, mein Rücken sieht anders aus als der von anderen Menschen und der sieht übrigens auch anders aus als der von Bodybuildern. Und wenn ich dann aber einen Marathonläufer habe und schaue mir den an, dann sieht der zum Beispiel halt ganz anders aus. Obwohl der entsprechend lange trainiert, obwohl der riesige Distanzen hinter sich bringt, hat der eher Beinchen. Da sind kaum Muskeln, ja, definierte Muskeln. Obwohl der ja so viel, glauben wir, Muskelkraft nutzt. Nein, tut er nicht. Er nutzt Strukturen im Körper, vor allem Faszien, Katapulteffekte, Rebound-Effekte, dazu ein sehr gutes, effizientes Bewegungsmuster ohne Ermüdung zu nutzen. Und ähnlich ist es bei Pferden halt eben auch. Die meisten Pferde sind von Natur aus erst einmal Marathonläufer. Sie brauchen nicht große, definierte Muskeln. Wir haben die denen entweder angezüchtet, Stichwort zum Beispiel Quarter Horse, die halt schon fast auf die Welt kommen mit entsprechend definierter Muskulatur, beziehungsweise wo ich halt eben über Selektion gesagt habe, ich würde gerne sehr viel Muskulatur mit Schnellkraft antrainieren.
Weil es ja auch einem beruflichen Zweck, ja, des Pferdes, ja, diente, das war ja der Job.
Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel halt eben einen Fußballer angucke, zu denen ich halt eben auch gehöre, ich bin mit 25 in keine Reithose gekommen. Das ging nicht, weil ich Muskulatur hatte, geschweige denn, ich habe versucht, Reitstiefel zu bekommen.
Mit dem Fußballerwagen.
Am Schluss war es eine Fügung des Schicksals, dass es eine Maßanfertigung gab, dort in dem Reitsportgeschäft, wo jemand die hat zurückgehen lassen und die passten dann. Der hatte nämlich auch so Waden. Er hat sich also auf seine Wadengröße halt entsprechend Stiefel anfertigen lassen. Das hat funktioniert. Und Fußballer legen auch große Distanzen zurück, aber vor allem legen sie kurze Distanzen in wahnsinniger Geschwindigkeit zurück und stoppen halt eben entsprechend auch. Und so bildet sich ganz andere Muskulatur. Und so muss ich halt eben auch überlegen, welches Pferd trainiere ich eigentlich, in welcher Disziplin, mit welchem Equipment. Und es macht durchaus Sinn, wenn ich halt in den Western-Sport tendiere oder halt eben überhaupt auch Western-Movements zeigen möchte mit meinem Pferd, dort mich zu Hause fühle, ein entsprechend für diese Disziplin selektiertes Pferd zu nehmen, Equipment aus diesem Bereich zu nehmen und zwar nicht das, was die Mode gerade so mir wiedergibt, sondern das, was über Jahrhunderte hinweg dort zum Einsatz gekommen ist. Dann gucke ich mir halt eben nicht einen modernen Western-Sattel an, sondern ich gucke mir lieber einen an, der über 10, 12 Stunden in der Rinderarbeit eingesetzt worden ist. Und wenn ich sage, ich brauche, ich finde die Rasse so toll, diese fleckigen Pferde aus Irland, die sind irgendwie total spaßig und ich finde die klasse, da muss man leider eins sagen, die sind dafür gezüchtet, einen Wagen über Stock und Stein durch Irland zu ziehen. Ne? Berg rauf, Berg runter, da fühlen die sich wohl und dementsprechende Bewegungsmuster zeigen die. Wenn ich die nun reiten möchte, dann muss ich mich damit abfinden, dass gewisse Bewegungen oft halt eben nicht möglich sind, beziehungsweise, und da werde ich vielleicht reittechnisch ein bisschen unfair, ich muss sie vor ihren Bewegungen, die sie zeigen wollen, schützen. Ich muss sie von ihrer Fachidiotie wegnehmen und muss ihnen neue Bewegungsmuster anerziehen, damit sie mich als Reiter in dieser Disziplin tragen können. Und das schränkt mich dann in der Disziplin, die ich mir ausgesucht habe, ein.
Vor allen Dingen, wenn wir es sportlich nehmen eben, ne? Aus der
Perspektive. Ja, da bin ich ja komplett raus. Also ja, genau. Bei Sport bin ich komplett raus.
Also Sport mit Erfolg bin ich auch raus. Also genau. Was du Turniere, Wettkämpfe, Maßstäbe und so, da bin ich bei dir, das suche ich, da habe ich auch, da denke ich eben, das finde ich wahnsinnig cool, am Leichtathletikplatz zu bewundern, aber mit Tier bin ich da auch eben raus.
Genau.
Ich finde das in Ordnung, wenn Menschen sportliche Wettkämpfe leisten. Ich finde das nicht so gut, wenn ein Pferd dazwischen steht.
Wir wissen ja auch halt, sobald es in den Leistungssport mit Erfolg bei Menschen geht, je höherklassiger es wird, umso ungesünder wird das.
Oder eben, wir haben diesen perfekten Matchpunkt, der dann eben bedeutet, du bist in einer körperlich für deine Prime-Sportart geborenen Konstitution. Der hat das Universum, deine Eltern, die Gene mitgegeben, eine schwimmerathletische Figur zu haben. Und bringst du diese schwimmerathletische Figur, die du mitbringst, genetisch, die dafür gemacht ist, an großen, ausladenden Knochen wahnsinnige Muskelansätze auch greifen zu lassen, und fügst du der jetzt passende Trainingsimpulse, auch mit Leistungssportgedanken, mit der passenden Ernährung, mit dem genug Schlaf, also sagen wir mal perfektes Management entgegen, wird das wahrscheinlich die Statur sein, die viele Jahre an der Spitze schwimmen und Medaillen kriegen kann, weil viele passende Dinge aufeinandertreffen. Versuche ich jetzt, ich und der Marathon, hatte ich ja mal, gab es ja mal eine Episode, ihr werdet die oft reinhören, werden sich erinnern. Ich kann schon mit viel Fleiß und Training Marathon laufen. 2 Jahre vorbereitet, Marathon absolviert, check dahinter. Wird keiner, der mich im Café sitzen sieht, sagen, oh, das sieht ja aus wie eine Marathonsportlerin, die da so rumsitzt. Und wir müssen sagen, also ich, der Tinker, der sich für einen Marathon angemeldet hat, kann das schaffen, wenn alle Dinge gut aufeinandertreffen. Ich werde das nur nicht jahrelang tun. Und schon gar nicht an der deutschen Marathonspitze. Denn genau. Mir fehlt weder die Konstitution noch die Prozesse, die dafür nötig sind, um mich darauf vorzubereiten. Ja. Fehlt nur einer dieser Punkte, wird es unfair. Also wenn ich jetzt gerne Marathon laufe, ist das okay. Ich schade ja auch keinem anderen damit. Wenn ich aber glauben würde, ich würde nochmal eine Top-Level erreichen, würde ich aussteigen wegen körperlicher Gebrechen und Krankheiten, bevor ich jeder ankomme, weil mir einfach diese Konstitution nicht geschenkt würde. Und ich könnte jetzt meinen Körper in sportliche Leistung versetzen, die noch die nächsten 20, 30 Jahre glücklich in einem soliden, ruhigen Tempo Marathon laufen, wenn ich meine Lebensbedingungen darauf anpasse. Aber ich könnte nicht die Spitze erreichen, ohne zu verschleißen. Und um im großen Sport, sowohl Reiter als auch Pferd, und beim Pferd stelle ich das auch arg in Frage, weil viel mehr Faktoren eine und viel mehr dran rumgezurre eine Rolle spielt, um im großen Sport lange Jahre gesund zu bleiben, braucht es perfektes Management plus perfekter Konstitution. Und das sind Ausnahmefälle, das ist der Sechser im Lotto.
Das ist auch eine Art von Selektion.
Das ist Selektion, totale Selektion.
Vor Augen führen. Wie viele Leute gibt es auf Top-Niveau? Wie viele Pferde reiten sie über viele Jahre hinweg auf Top-Niveau? Wie viele Pferde haben wir auf dieser Welt?
ja.
Und wie viele sind das dann, die dann eben auf diesem Top-Niveau unterwegs sind? Wir züchten mehr Pferde sehr wahrscheinlich als jemals zuvor in manchen Bereichen und haben die Qual der Wahl. Wenn wir uns jetzt aber den großen Sport anschauen, die großen Warmblüter, die diese exaltierten Bewegungen zeigen sollen, und wie viele auf den Auktionen verkauft werden, die wenigsten werden halt eben in diese Weltspitze reinkommen. Und anders gesagt, die wenigsten halten die Mühle aus, dorthin zu kommen. Das heißt, also der Körper wird vorher kapitulieren.
Ja.
Und dann bin ich noch bei einem Thema, was uns Therapeuten betrifft, auch im Humansport. Da muss man ja ganz klar sagen, was ist eigentlich meine Aufgabe als Physiotherapeut? Ist es, die Person oder das Pferd auf Belastung vorzubereiten, damit es gesund bleibt, trotz der Belastung? Ist es meine Aufgabe, ein Pferd, einen Menschen auf Belastung vorzubereiten und davor zu warnen, über bestimmte Belastungsgrenzen überhaupt gar nicht erst hinauszugehen, damit es gar nicht erst geschädigt wird und gesund bleibt. Also so ein bisschen in die Richtung, wie die chinesische Philosophie der TCM halt eben auch geht, zu sagen, okay, ich darf gar nicht erst krank werden im Sinne der Behandlung. Meine Behandlung ist, dich vor Krankheit zu bewahren und nicht umgekehrt. Oder, und das ist so ein bisschen der romantische Blick vieler Physiotherapeuten in den großen Sport, zu sagen, alles klar, ich bin ja jetzt Physiotherapeut im großen Sport, dann ist die Realität leider genau nicht die ersten beiden, sondern es heißt, du musst zusammenflicken, was der Sport kaputt macht.
Ja,
ja, natürlich versuche ich auch die Sportler darauf und damit auch Pferde oder auch Freizeitpferde darauf vorzubereiten, Belastung ertragen zu können. Und natürlich mache ich auch Massagen, Rehabilitationen, wenn wir dann im Sportbereich Fußball sind, dann lasse ich mir Sachen wie Eistonne oder sonst irgendwas einfallen. Kältekammer, und du warst beim Mount Everest gewesen, wo wir sagen, okay, wir arbeiten halt eben auch mit Luftentzug und all diesen Dingen. Salztabletten gegen halt Wasserschweiß und so weiter und so fort. Also Ich kann ja viel machen, aber eigentlich ist es meistens so, dass ich reparieren muss, was durch den Sport und den Streben nach Erfolg eigentlich kaputt gemacht wird. Das ist ja nicht so, dass der Sport die Gesundheit erhält, sondern wir versuchen, Gesundheit trotz des Sports zu erhalten.
Ja, und da haben wir tatsächlich, finde ich, auf dem Pferdemarkt ganz große Defizite in der Pferdesportszene, weil da im menschlichen Bereich schon ein bisschen die Talente, die da sind, auch zu erhalten und sie gesund werden zu lassen, weil auch ein Fußballverein weiß, boah, so ein lang rangezüchtetes fußballerisches Talent, das bringt richtig was ein, wenn der nicht alle halbe Jahre wegen einem Schaden irgendwie auf der Ersatzbank sitzt. Und der bringt uns auch vor allen Dingen dann was ein, und das hat ja auch die Vergangenheit häufig in den Sportarten bewiesen, wenn jemand in seiner sportlichen, sein sportliches Hoch mit 30 erreicht, dann bringt er ja nicht nur Talent, sondern auch Erfahrung mit. Und wenn der dann die gleiche Leistung abrufen kann wie ein 20-Jähriger, habe ich jetzt nochmal so bei den French Open gesehen, Tennis, ne? Das war ganz interessant, war eine ganz interessante Perspektive zu sehen, dass die Erfahrenen eben auch noch krass mitspielen können auf dem Niveau, wenn sie viel richtig gemacht haben und eben ihr Leben nach dem Sport gerichtet haben, Management also gut funktioniert hat, bringen sie dann ja auch noch ihre Wertigkeit mit ihrer Lebenserfahrung auf den Platz. Am Pferd brauchen wir das gar nicht so doll zu betreiben, weil wie du sagst, es kommen so viele Pferde, talentierte, krass gezüchtete Pferde von unten nach, dass es ehrlich gesagt eigentlich günstiger ist, ein Pferd, das nicht in mein Konzept von ich will mein Trainingsprinzip nicht umstellen, eins nachzuholen, als sein Training umzustellen. Wir haben also eine Wahnsinnsverschleißmaschinerie, die niemanden derzeit zum Umdenken im großen Pferdesport zwingt. Ich habe es damals ja anders erfahren mit dem Voltigieren, weil wir wussten, wir haben nur dieses eine Pferd und das hat auch noch Kissingsbein und dies und das und jenes und ist schon 7-jährig aus dem Berittstall rausgefallen, weil hat nicht kooperiert, hat nicht funktioniert. Jetzt kriegst du den dahingestellt und dann wird gesagt, das ist jetzt das Pferd, mit dem könnt ihr was machen oder ihr lasst es und habt da halt keins. Und dann wird so eine Wertigkeit von so einem Pferd, wo du dir selber als Voltigierer schon gar nicht ein zweites leisten kannst, weder im Ankauf noch im Unterhalt, dann ist es so ein bisschen das Prinzip, naja, zunächst einem gekauften, geschenkten Gaul in diesem Fall, schaust du nicht ins Maul, dann nehmen wir mit dem, was wir haben können. Suboptimal ist jedem klar, aber das zwingt dich natürlich zu Maßnahmen, die, wo können wir optimieren? Was läuft gut und was läuft vielleicht falsch im Training? Und da habe ich oft den Eindruck, der moderne Leistungssport braucht gar nicht dieses Optimieren und dieses Individuum da abzuholen, wo es steht, um dann sehr gezielte Bewegungsreize zu machen, sondern sie können ja einfach für alle immer alles gleich machen. Gleicher Sattel, gleiches Management, gleiche Trainingsabfolge, gleiche Zeit an Reiten und gleiche Ideen von, wie man was versammelt und wie man Lektionen beibringt und Co. Denn wenn dieses Pferd in dieses Raster aus diesem Berittstall nicht passt, wird ein neues kommen. Es kommt von unten einfach ein neues nach. Und da hat mich gelehrt, dass du schon in einem gewissen Maße, wobei, wie gesagt, das Sportliche, darum geht es nicht und auch nicht um den Erfolg, dass du doch ein Lebewesen so individuell abholen kannst über diese Puzzle-Management-Faktoren, die wir ja jetzt so ein bisschen angeteasert haben, wie Sattel und Reitweise und Bodenarbeit und Co., dass du doch sehr individuell gucken kannst, wie du das Bestmöglichste herausholst und das idealerweise auf langem, einen langen Lebensweg auf diesem hohen Niveau halten, was das Ziel ist, ob das dann in unserem Fall war es damals ja das Voltigieren und in anderen Fällen ist es vielleicht einfach ein Wanderritt und in anderen ist es nur Zeit mit dem Pferd zu verbringen, aber das doch individueller zu betrachten. Und da scheint mir bislang im Profisport beim Pferd gar nicht der Bedarf zu bestehen, es muss niemand was ändern, denn es ist Geld da und es kommen immer wieder talentierte Pferde von unten nach und einige wenige schaffen es auf dem Pferd, denn Potenzial und Talent an Bewegung ist ja ein Riesenhaufen da, aber der schafft den Werdegang und diesen, sagen wir mal, doch recht steinigen Jakobsweg aufs große Viereck oder in den großen Stangenparcours schafft es nicht, obwohl es in der Verteilung von körperlichen Fähigkeiten in der richtigen Schlange angestanden hat und die große reiterliche Szene jetzt nicht auf die Idee kommt, den irischen Wagen, den Wagenzieher zu holen und zu sagen, ich beweise es allen und ich gehe jetzt auch Chio Aachen, Grand Prix, ich und der Tinker, kein Ding, weil es muss nur Training passen und alle Punkte richtig übereinander gebracht werden. Das sind so Punkte, wie, auf die wir oft ja, oder wo ich denke, tja, wir hätten länger lebende, glücklichere Pferde auch im Sport, wobei ich sehe es so wie du, mich interessiert der Sport am Pferd wirklich gar nicht mehr. Aber wir hätten da längere, glücklichere Pferde und würden auch gezwungen werden, unsere Konzepte anzupassen, wenn einfach weniger Pferde da wären, die wir nicht einfach verwerfen könnten und irgendjemandem dann als Freizeitpferd anbieten, Händlerpferd und Co., die dann aber wieder bei uns landen, weil dann haben wir Pferderetter und Menschen, Pferdeversteher und gute Menschen.
Oder
die
halt
dann
eben, du hast gerade schon gesagt, das Management. Also wenn ich mir halt eben den großen Sport im Humanbereich anschaue, wie da das Management aussieht, wo es halt eben auch darum geht, halt zu sagen, okay, all das, was der Sport anrichtet, versuche ich größtmöglich halt irgendwie mit Management wieder gut zu machen, Leute davor zu bewahren. Also ein Fußballspieler kann ich auswechseln vielleicht, wenn er droht, überbelastet zu werden, solange ich halt eben nicht gerade am Ende der Meisterschaft oder vor dem Pokalgewinn oder was auch immer steht, wo wir dann immer wieder auch sehen, dann wird über die Grenze hinausgegangen. Dann wird auf einmal jemand doch eingesetzt, weil er vielleicht das Tor schießen könnte oder weil er halt entsprechend in der Mannschaft einen großen Ruck dann gibt. Und ähnlich ist es halt eben nicht unbedingt bei uns Freizeitmenschen. Wir können dieses Management nicht angedeihen lassen. Und da ist halt eben die Frage, welche Aufgabe haben wir eigentlich als Pferdebesitzer? Ja, Pferde glücklich machen.
Ja,
nichts
und
anderes.
Nichts müssen.
Gute Zeit verbringen, nichts müssen. Und wir sollten dann halt eben unsere Grenzen anders abstecken. Und um jetzt zum Ablasshandel zurückzukommen, wir sollten halt eben auch gucken, was ist die Idee des Therapeuten? Wie geht er mit mir um als Mensch und mit meinem Pferd? Und was gibt er mir für Tipps? In welche Richtung berät er mich? Auch vielleicht mal eben schauen, welche eigene Idee haben die Leute von Reiterei? Viele haben ja entsprechend halt eben etwas auf ihrer Website stehen. Womit werben sie vielleicht auch? Haben sie Trainingskonzepte? Machen sie Beratungen Richtung Trainingsvorbereitung oder Wettkampfvorbereitung oder so etwas? Dann ist es sicherlich etwas anderes, als wenn ich jemanden habe, der sagt, okay, nee, meine einzige Idee ist an der Stelle, ich brauche Pferde, die gesund sind und möchte dich da in die Richtung beraten. Das heißt nicht, dass wenn ich halt eben sage, okay, nee, ich habe ein Pferd einfach deswegen, weil ich damit Wettkämpfe machen möchte, dann muss ich das mit meinem eigenen ethischen Grundverständnis ausmachen. Das ist
richtig.
Auf jeden Fall so. Ne?
Ja.
Aber sobald ich, und das ist halt da eben zum Beispiel nicht das Klientel, mit dem ich normalerweise zu tun habe, / mit dem ich zusammenarbeiten möchte. Ich bin halt wirklich ausschließlich mit Leuten unterwegs, die ethisch an einer anderen Stelle stehen und sagen, nee, also mein Pferd muss in allererster Linie gesund sein. Das ist auch meine oberste Pflicht als Pferdebesitzer, dass ich möglichst alles in diese Richtung tue. Das heißt aber auch, dass die Verpflichtung dann für mich als Mensch dann ist, ich muss den Ratschlag annehmen, ich muss umdenken, ich muss sagen, ja, ich hole den Hufbearbeiter, ich hole den Sattler, ich spreche mit denen, weil wir sind zu der Erkenntnis gekommen, das muss geändert werden. Ich muss mein Reitkonzept ändern. Vielleicht muss ich entweder mit meinem Trainer, Trainerin sprechen, dass die auch die neuen Ideen mit annehmen, sich auch vielleicht selber auf diesen Weg mit begeben. Oder auch an dieser Stelle muss ich leider sagen, das ist nett, wir können uns auch weiterhin auf einen Kaffee oder Bier treffen, aber für mein Pferd ist das nicht die richtige Trainingsidee. Was nicht mal heißen muss, dass die Trainingsidee grundsätzlich falsch ist. Aber wenn ich jetzt rassefremd unterwegs bin, dann kann es sein, dass diese Reitideologie für mein Pferd nicht die richtige ist.
Richtig. Und ich finde auch immer noch mal an der Stelle total wichtig, vielleicht auch noch mal vorauszusetzen oder auch einfach noch mal klar zu machen, warum werde ich denn gerufen? Und der größte Teil von Pferden, zu denen wir doch gerufen werden, sind ja schon, damit wir kommen, Patienten.
Ja.
Ein kleinerer Teil ist ein präventiver. Jungpferde vorm ersten Anreiten habe ich auch manchmal so richtige Glücksmomente, dass ich kommen darf, bevor der erste drauf gesessen hat. Da freut das Therapeutenherz sich natürlich doppelt. Also es gibt auch wenige präventive Fälle.
Mhm.
Und es gibt auch Fälle, und die haben genauso ihre Berechtigung, das sind wenige palliative Fälle.
Mhm.
Fälle, die wir begleiten im Altwerden und im Sterbeprozess zum Beispiel.
Ja.
Wo für jeden mutmaßlich klar dran steht, und wenn es nicht klar dran steht, mache ich das sehr häufig klar, dass das hier eine Begleitung zum Lebensende werden wird in dieser Behandlung.
Ja.
Und nicht die Osteopathin oder der Physiotherapeut auf den Hof fährt und sagt, klingelingeling, ich schenke nochmal 2 Jahre, nur weil ich so gut behandle. Oder wir können alles noch eben wieder heilen und ob das Pferd kippt tot um, wenn ich schon längst vom Hof gefahren bin. Ja. Dann lag es ja nicht an mir und dann ist irgendwas anderes Schreckliches passiert. Denn nach meiner Behandlung hätte es ja noch 5 Jahre weitergelebt. Auch da einfach mal zu sagen, auch da mal die Kirche im Dorf zu lassen und einfach mal ganz lebensnah zu bleiben und zu sagen, unsere Therapie hat vielerlei Möglichkeiten, aber es muss jedem klar sein, wofür. Wenn ich zu einem sehr alten, multimorbiden Patienten komme und alle Hoffnung, ich habe es ein paar Mal erlebt, klammert sich dran, dass ich was einrenke und dann geht das Leben wieder rückwärts. Ja. Ich habe danach einen 15-Jährigen da stehen, dann muss ich sie ja von dieser Illusion trennen und diese Blase, diesen Ballon ziemlich derbe zum Platzen bringen und sagen, das funktioniert so nicht, aber ich kann begleiten. Und das hat alles Recht der Welt.
Ja.
Aber wir kommen ja meistens zu Patienten, die irgendwie nicht mehr links rum können, die Rückenaua haben, die nicht mehr rechts rum können. Und dann ist wiederum dieser Fakt, auch in der Voltigierwelt habe ich mich nicht immer damit beliebt gemacht, dass ich sagen muss, und auch in der Reiterwelt mache ich es bis heute nicht, dass ich sagen muss, alles hierfür spricht, dass wir hier einen Patienten vor uns haben. Aber warum sollte dieser Patient jetzt Sportler sein? Ich gehe entweder los und fahre zu einem Turnier, auch für die Turnierreiter da nochmal. Ich kann noch nicht mit einem Patienten zum Turnier fahren. Genau. Wo in der Welt sind Patienten zu Turnieren zugelassen? Was? Im Pferdesport immer, weil 90% sind Patienten.
Das ist uns ja leider auch eingetrichtert worden über viele Jahre. Absolut. Pferde sind Hochleistungssportler. Das steht in ganz vielen Büchern. ganz vorneweg, egal ob es um Fütterung geht, egal ob es um Trainingslehre geht oder was auch immer, da steht immer, Pferde sind Hochleistungssportler. Da wird nicht darüber gesprochen, in welcher Rasse, in welcher Disziplin, sondern grundsätzlich sind das Hochleistungssportler von Natur aus. Dass Pferde 90% des Tages in der Natur einfach nur rumstehen, von einem Halm zum anderen gehen, dösen und kaum Gruppendynamik haben und dann vielleicht mal ein paar Meter traben, schon gar nicht galoppieren, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ja, dass wir vielleicht selektiert haben in eine Richtung, dass wir potenzielle Hochleistungssportler herangezüchtet haben, ist eine andere Sache. Aber viele Freizeitpferde, die rassefremd eingesetzt werden, sind absolut überhaupt gar keine Hochleistungssportler, weder von Natur aus noch von der aktuellen Konstitution. Und wenn sie dann auch noch Patienten sind, so wie du es gesagt hast, dann wird es ungleich schwerer. Wo man dann ganz klar sagen muss, okay, was ist denn jetzt hier überhaupt Anbach? An welcher Stelle müssen wir überhaupt jetzt ansetzen? Was sind die nächsten Schritte für dieses Pferd? Und ganz oft muss ich das leider vergleichen, halt eben, dass wir sagen, wir haben hier jemanden auf der Intensivstation oder wir haben zumindest jemanden, der eher bettlägerig ist. Wir haben eher jemanden, der sich aktuell fast gar nicht bewegen kann. Letztens hatte ich ein Pferd, wo aber Gott sei Dank die Besitzerin auch selber schon von sich aus gesagt hat, okay, wir haben hier einen richtig schlechten Zustand. Ich habe den Zustand verglichen mit einem Krebspatienten, der nach einer Chemotherapie mit all seinen Funktionen des Körpers dermaßen angeschlagen ist, dass es hier nicht darum geht, irgendwas Sportliches abzurufen, aber den müssen wir bewegen. Denn Bewegung ist Leben und ohne Bewegung werden wir hier keinen Schritt vorwärts kommen. Nur, und dieses Pferd stand im Offenstall, nur das Pferd in den Offenstall zu stellen, die Gruppendynamik alleine reicht für dieses Pferd nicht aus. Gesunde Bewegungsmuster, Bewegungsdynamik und damit halt eben auch Körperfunktionen anzuregen, die heilsam sind. Ich muss dieses Pferd in ein Training nehmen. Natürlich in einen sehr am untersten Level anregenden Trainings von 10 bis 20 Minuten maximal, für Training und immer wieder leichte Belastung damit reinbringen, damit der Körper entsprechend sich daran erinnert, oh, hier gibt es noch Gelenke, die können dies machen, die können das machen, hier gibt es noch Muskulatur, die ist ungenutzt, hier gibt es fasziale Strukturen, sie sind dermaßen verhärtet, verklebt, verdrahtet miteinander, wo man sagen muss, da ist nichts mehr im Fluss. Ne? Wir müssen das erstmal anregen über diese leichten Trainingsreize, damit der Rest des Körpers wieder funktioniert. Und so ist es mit den Menschen ja auch. Solange sie sich bewegen, bleiben sie in einem Fluss, der gesundheitsanregend, der schützend ist. Und je weniger wir uns bewegen, und wir bewegen uns heute leider sehr, sehr wenig, umso schlechter wird es.
Ja, und das auch nochmal eben so diese Perspektive da nochmal auf Training aus einer ganz anderen Sicht eben zu lenken, finde ich total schön, weil da ja auch die Therapie und das darauf folgende gut abgestimmte Training auf dieses individuelle kranke Patientenpferd auch dazu führt, dass wir lebensbejahende Funktionen wie die Atmung, den Kreislauf, die Verdauung, die auch alle an Bewegung gekoppelt sind, ja mit verbessern. Und so hat das Ganze auch wieder einen total runden Sinn. Ich glaube, dass das einfach auch vielleicht ein Schlüssel sein könnte, ein bisschen offener darüber zu sprechen und den Reitern leider auch ein bisschen diese Blase zu zerstören. Das tun wir ja damit jetzt, dass wir einmal behandeln und dann können wir einfach weiterreiten wie vorher. Das ist der Drops, das ist jetzt, glaube ich, gelutscht. Da haben wir den Zahn schon gezogen. Ich glaube, das ist jetzt in den letzten paar vielen Minuten klar geworden. Und auf der anderen Seite aber auch, es gar nicht so schlimm zu finden, zu sagen, im Moment ist dieses Pferd ja ein Patient. Mhm. Und dieser Patient kann durchaus benutzt, belastet und auch geritten werden in dem individuell zu veranschlagenden Maß. Bei dem einen vielleicht erst in 3 Monaten, bei dem anderen vielleicht, oh, er doch nie wieder, weil das Konzept hat nicht gegriffen. Aber auch erstmal einfach so dieses Patientendasein in dem Moment auch in den Vordergrund zu stellen, weil es auch Reitern die Chance gibt, in ihrem Stallgassenkonzept, in der Umgebung zu sagen, ja, ja, würde ich ja gerne alles machen, so wie ihr. Ihr macht ja für eure Sportler auch alles richtig, aber mein Pferd ist im Moment ja ein Patient und der ist schon fast bedroht gewesen, Sehnenschaden zu kriegen. Und Gott sei Dank
konnten wir, hat er schon einen gehabt.
Und wir konnten das aber Gott sei Dank abwenden. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir ihn wieder in gute Bewegungsmuster kriegen. Mhm. Aber solange er die nicht eigenständig, intuitiv und ganz naturgemäß wieder aufnimmt, ist er ja ein Patient. Und solange muss ich jetzt das eben so machen, wie im Konzept abgesprochen und vielleicht auch erst nach dem Sattel und, weil wir dürfen den Patienten nicht stören in seinem. Es könnte also auch diese Betrachtungsweise eine echte Chance sein, auch die Pferdemenschen, die an diesem Pferd hängen, die uns ja wirklich erstmal rufen, weil sie alles richtig machen wollen, weil sie Hoffnung haben, dass sie erstmal vielleicht alles so weitermachen können wie vorher, aber es war nur was ausgerenkt. Gut, die mussten wir klauen, diese Hoffnung, und jetzt kriegen sie neue Hoffnung, dass es ein besseres Morgen geben wird mit ihrem Pferd. Und manche, das habe ich auch oft erlebt, manche sind auf diesem Wege komplett abgebogen und haben das Reiten komplett aus den Augen verloren, sitzen 1-2 Mal die Woche wenige Minuten drauf und freuen sich so, Pferdezeit zu haben. Und ich sehe auch, wie diese Pferde aufblühen. Ich habe da so ein paar Beispiele vor Augen so gerade. Und anderen ist das Konzept so aufgegangen, dass sie am Ende des Tages mit mehr Wissen beinahe weitermachen konnten wie zuvor, aber eben doch anders. Aber in ihrem Kopf machen sie weiter wie zuvor. Sie haben diesen schleichenden Prozess der Änderung am Ende des Tages gar nicht so richtig wahrgenommen. Und es hat sich nicht so drastisch angefühlt. Und damit haben sie auch tolle Ziele erreicht, wie Gesundheit, gemeinsame Zeit, doch Reiten, mehr Lektionen und so weiter. Mhm. Also der Weg ist da ja sehr bunt, finde ich. Es muss nur offen gehalten bleiben, dass wir unterschiedliche Konzepte mit einbeziehen müssen in unser Behandlungskonzept und eben eine einzig bezahlte Behandlung uns nicht schützt vor weiteren Maßnahmen, die durchaus richtig pickelig, anstrengend und unbequem werden können. Von der Ausrüstung bis über das Training an diesem Punkt tatsächlich. Ja.
Du hast jetzt gerade etwas angerissen, was ich so gern als letztes Thema vielleicht nochmal eben anschneiden möchte. Wir haben natürlich auch das Extrem jener Personen, die sich auf den Weg gemacht haben, auch vielleicht unseren Rat befolgt haben, zu sagen, okay, erstmal kürzer zu reiten, gar nicht zu reiten, den Weg zurück zur Belastung im positiven Sinne, aber nicht finden. Die also auch Angst vor falschen Bewegungsmustern haben, die Angst vor Belastung haben, die Angst davor haben, als, ich sag mal, schlechte Belastung im Sattel zu sein, die Angst davor haben, einen weiteren Sattel zu kaufen, etc., die ins Overcontrolling gehen und gar keine Pferdebewegungen mehr zulassen, die also nur noch 3 Meter traben, wenn überhaupt, und auf Jahre hinaus mit einem mittlerweile vielleicht eher schon fast gesunden Pferd ausschließlich nur noch Handarbeit machen und nicht mehr mehr machen, das gar nicht mehr galoppiert, das gar nicht mehr trabt, aber bis zum Erbrechen irgendwelche krummen Bewegungen durch die Bahn machen. Da sind wir dann auf einmal an einem ganz anderen Ende, wo man sagen kann, ja, anders doof ist auch schlecht. Ne? Wir müssen auch wieder dahin kommen, das gebe ich ganz vielen Leuten mit auf den Weg, wo ich sage, hey, die nächsten 3 Wochen, 4 Wochen, erstmal nur Schritt und nur in diesem Tempo führen, nur unter Tempo führen und so weiter. Aber danach muss der Schalter umgelegt werden. Wir brauchen die nächste Belastungsstufe.
Ja.
Wir müssen uns auch irgendwann wieder reinsetzen. Und wenn ich sage 5 Minuten reiten, heißt das nicht die nächsten 10 Jahre 5 Minuten reiten, sondern du fängst mit 5 Minuten an. Und wenn möglich, steigerst du das auf 7 Minuten bis 10 Minuten. Von 10 Minuten kommst du wieder auf 1/4 Stunde. Von 1/4 Stunde kommst du auf 20 Minuten. Von ich mache jedes Mal Handarbeit, bevor ich in den Sattel steige, kommst du irgendwann auch zu, ich kann auch direkt in den Sattel steigen und kann mein Programm aus der Handarbeit übernehmen in den Sattel und gehe dann mein Aufwärmprogramm, was ich aus der Handarbeit dem Pferd habe, gezeigt habe, gehe ich dann in ein ähnliches Programm in den Sattel. Ich muss dann wieder dahin kommen, dieses Pferd zu belasten. Und oftmals ist das genau die richtige Belastung, die das Pferd braucht. Ich muss dann Grenzen wieder verschieben, ich muss die Messlatten höher setzen. Und dann ist die Frage, in welche Richtung soll sich das bewegen, wenn ich ein Freizeitpferd habe, was halt vielleicht 3 Stunden im Gelände geritten werden soll, dann muss ich mein Pferd dahin trainieren, dass es 3 Stunden im Gelände geritten wird. Dieses Pferd ist sehr wahrscheinlich nicht geeignet dazu, hohe Reitschulkunst in der Bahn zu zeigen, weil ich dann einen Fachidioten gezüchtet habe, dem ich seine Bewegungsmuster lasse, wo ich mich mehr oder weniger unsichtbar im Sattel mache und das Pferd darf sich unter mir bewegen, wie es glaubt, dass es mich am besten tragen kann. Das beeinflusse ich nicht über sehr viele andere Dinge, sondern es nimmt mich einfach mit und ich habe einen Sattel, der mein Gewicht so dermaßen verteilt, großflächig wie irgendwie möglich, auf dem Pferderücken, der sich darunter gut bewegen kann. Dieser Sattel und auch diese Bewegungen im Sattel, die ich dann vielleicht nur noch ganz, ganz wenig zeige, sind nicht dazu geeignet, ein Pferd für die Bahn, also sprich für die Reitbahn zu trainieren, geschweige denn irgendwie eine Reitkunstlektion damit zu zeigen oder ein Gangpferd für die Ovalbahn damit zu trainieren. Ich muss immer sagen, wofür habe ich jetzt die nächste Art der Bewegung. Was aber definitiv immer dazwischen ist, ist das, was du gesagt hast. Ich habe einen Patienten, der rehabilitiert werden muss. Und ganz oft ist dieses Rehabilitationsprogramm für alle Pferde sehr ähnlich, bevor dann wieder in die Belastung geht. Wie
ja,
beim Sportler auch.
Absolut. Und ich finde, was so für mich jetzt nochmal so aus deiner Beschreibung da gerade so schön hervorgesprungen ist, ist, dass es gibt da ja auch nicht richtig und falsch, solange wir die Dinge freundlich und im Pferdefall, sagen wir immer so gerne, anatomisch korrekt, was auch immer das ist, aber es ist auch ein sehr großer Begriff, aber solange wir das freundlich und mit ausreichend Sachverstand und dann vielleicht ein paar Experten von außen, die uns gute Infos, die uns mal am Wickel packen und sagen, halt stopp, da presch du jetzt übers Ziel hinaus oder die eben auch unsere Fehler wieder glatt bügeln, ist auch nicht so ein schönes Wort, aber die vielleicht stoßdämpfend wirken. Wenn wir Faktoren für dieses Pferd geschaffen haben, wie gute Haltung, gute Fütterung, gute Herde, gute Umgebung, dürfen ja auch Fehler passieren. Wir müssen mit diesem Overcontrolling, das ist ein gutes Wort, finde ich sehr schön, eben auch die Leute vor sich selbst beschützen, diesem Perfektionswahn zu erliegen, dass im Prinzip das Pferd so heilig wird, dass man sowieso eigentlich ab Atmen nur noch alles falsch machen kann. Und daher auch sagen muss, das ist auch für viele Pferde sehr traurig, denn sie würden wirklich frustrierend für die Pferde auch, denn sie würden lieber einem freundlichen Wesen Mensch in schlechten Mustern dienen, als gar nicht dienen zu dürfen, aus Angst, alles falsch zu machen. Und so, glaube ich, ist eben wiederum genau dieses Puzzle, dieses Konzept von Management, von vielen Fachmenschen drumherum, die wohlgesonnen und die freundlich miteinander arbeiten, zum Wohle des Pferdes, aber auch des Besitzers, der dieses Pferd ja mal gekauft hatte, um vielleicht früher Sport, dann hat er sich vom Sport getrennt, dann wollte er nur noch reiten und jetzt will er nur noch mit seinem Pferd sein und sich eben kaum noch traut zu atmen, weil vielleicht war es der falsche Atemrhythmus,
ja.
Ne, der so jetzt ein bisschen überspitzt, aber das auch sie davor zu beschützen und nochmal wieder so diesen Perfektionsgedanken, dass gut gemeint auch nicht immer gut ist und gleichzeitig aber auch Fehler absolut verzeihlich sind, wenn wir dem Pferd geholfen haben, über unterschiedliche Instrumente ihre Stoßdämpfer zu akquirieren oder auch wieder in Benutzung zu bringen. Sowohl in den Faszien als auch im Management von Herde und Gesundheit, die ein Pferd ja auch erlangt außerhalb von Reiten. Das ist ja auch ein großer und recht großer Irrglaube und ich meine auch ein bisschen eine Einbildung, ein Eingebildetsein des Menschen zu glauben, nur mit dieser einen Reiteinheit am Tag wird die Gesundheit des Pferdes definiert. Die anderen Faktoren spielen eben auch eine Rolle. Aber gleichzeitig kann diese eine Stunde oder diese 20 Minuten zerstörerisch oder konstruktiv sein. Und das ist eben auch so spannend. Aber da nicht zu krass in diese, das ist jetzt richtig und das ist jetzt falsch, sondern wir probieren das mal aus, weil wir glauben, das ist jetzt der nächste richtige Schritt. Und dann fragen wir das Pferd, was hast du denn jetzt von diesem Training gehalten? Wie hast du dich eigentlich angefühlt? Wie hast du wirklich geatmet? Wie bist du am nächsten Tag aus diesem Training hervorgegangen? Sah es am nächsten Tag noch toll aus? Oder ist das zerpufft und in Staub zerfallen und geht es dir am nächsten Tag deutlich schlechter? Also auch die Pferde in diese Fragen mit einzubeziehen, halte ich für ein gutes Konstrukt, den Leuten dann auch zu erlauben, macht mal den nächsten Schritt. Ihr wolltet die Belastung, ihr wollt Wanderreiten, dann geht auch die Schritte. Wenn ihr nicht Wander führen wollt, dann müsst ihr auch aufsitzen und reiten und dem Pferd diese Belastung zumuten. Ja, bevor uns das Gerät jetzt wieder rausschmeißt aus unserem Gerede über den Ablasshandel des Pferdes und welche Dinge sich für uns Therapeuten da noch so dranschalten und dranhängen, die wir bedenken, die auch machen, dass unsere Behandlungen in Teilen sehr fruchtbar laufen oder auch im Prinzip zum Scheitern verdammt sind, bevor wir gestartet sind. Ja, ich glaube, wir können das Thema weiter ausführen. Wir sind währenddessen schon einige neue Themen oder auch eine unserer Nebenpfade, die wir eröffnet hatten, zum Beispiel nochmal das Thema Training, Tor ist auf, jetzt Reiter und Pferd geht den nächsten Schritt, aber wie? Ja, da habt ihr mit den Kursen von der Hofreitschule schon ganz tolle Schritte und Konzepte entwickelt, wo Leute auch, die neu sind auf dem Thema, an die Hand genommen werden und begleitet werden können. Das kann ich an dieser Stelle wirklich unbezahlt, aber trotzdem von Herzen sehr gerne nochmal Werbung für machen, weil das was ist, was mich wahnsinnig erleichtert, weil ich sagen kann, ich bin nicht Trainer, ich will darüber auch nicht noch 3 Stunden reden am Pferd und schon gar nicht 10-mal pro Woche, aber ich kann verweisen auf gute Konzepte. Vielleicht mögen wir den anderen da auch noch mal ein bisschen Einblicke geben. Der Reiter als solches ist da ja auch noch mal ein spannender Punkt. Auch dazu wird es vielleicht noch mal Einblicke von uns geben an der Stelle. Aber ich glaube, wir schließen tatsächlich jetzt an der Stelle. Magst du noch was sagen? Möchtest du noch was Abschließendes hinzufügen?
Ja, ich könnte jetzt noch also mindestens 4 bis 12 Stunden weitersprechen, aber ich glaube, das hat jeder schon gemerkt, dass wir da uns auch wahnsinnig gut ergänzen und sehr gerne über diese Dinge miteinander sprechen. Ich bedanke mich erstmal für diese Zeit, für diese Gelegenheit, in deinem Podcast eine Rolle spielen
sehr
zu dürfen.
Sehr gerne. Ich werfe den Dank zurück.
Ich freue mich immer wieder gerne, das auch weiter verfolgen zu können. Auch in Zukunft gerne vielleicht nochmal, wie du schon gesagt hast, wir haben noch weitere Themen, über die wir auch so ausführlich gerne sprechen können. Von daher danke ich allen fürs Zuhören und freue mich auf weitere Episoden.
Perfekt. Perfekte Abschlussworte. Danke dir. Ja, danke fürs Reinlauschen hier in diese Episode. Der 2. Teil ist geschafft zu diesem Thema. Habt ihr Themenwünsche, lasst es mich wissen. Habt ihr weitere Anregungen, dann freue ich mich über eure Kommentare. Eure Irina mit Sahnehäubchen.